Sie waren ganz auf Urlaub eingestellt, die Passagiere der Concorde, im Juni 2000, dort auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Die Arbeit war geschafft, die Ferien waren erreicht, die letzten anstrengenden Reisevorbereitungen hatte man auch noch hinter sich gebracht. Und endlich saß man dann da entspannt in der Maschine. In wenigen Stunden würde man in New York sein und dort wartete dann der Luxusdampfer. Und dann würden die Ferien endlich losgehen. Die meisten von Ihnen wissen, wie es dann wirklich kam. Als die Maschine startete, da blieben ihren Insassen keine 2 Minuten Zeit mehr. Lebenszeit. Und dann standen sie mit ihrem Leben. Ja, wo standen sie da? Wenn die Bibel recht hat, haben sie dann vor Gott gestanden. Innerhalb von 2 Minuten. Im Neuen Testament steht der Satz, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Und dann steht er vor Gottes Gericht. Und so ähnlich geht es dem Mann in der Geschichte, in diesem Gleichnis, das Jesus hier erzählt. Es ist eine Beispielgeschichte, aber es ist doch auch sehr realistisch, denn es kann im Grunde genommen jederzeit passieren und jedem von uns. Der Landwirt hat eine erfolgreiche Ernte eingebracht. Er lehnt sich zufrieden zurück. Er sagt, jetzt ist es gelaufen. Jetzt habe ich nur noch das Problem, wie ich den Ertrag gut verstauen und lagern kann. Ein Luxusproblem. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und er ahnt nicht, wie wenig Zeit ihm nur noch bleibt. Und es trifft ihn dann völlig unvorbereitet. Er stirbt in derselben Nacht. Und dann steht er vor Gott mit der Ernte seines Lebens. Und er merkt, ich habe falsch investiert. Was kommt raus aus unserem Leben? Was ernten Sie? Was erntest du? Darum geht's in diesem Gleichnis, und Sie haben das vor sich auf Ihrem Zettel vorne auf der ersten Seite. Noch mit einem bekannten Bild, das diesen reichen Kornbauern darstellt, um den Jesus sich hier Gedanken macht. Er sagte ihnen, also er, Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Dieses Gleichnis gehört zu den klassischen Texten für den Erntedanksonntag, für das Erntedankfest. Und ich denke, früher, als die Menschen noch näher dran waren an der Natur, als sie noch mehr anfangen konnten mit Landwirtschaft, das ist ja bei einigen heute noch so, da erinnerte das Erntedankfest auch noch stärker daran, dass wir abhängig sind von Gott. Du kannst die Ernte nur mit dem Schöpfer machen. So haben wir es ja eben auch in dem Kinderlied gesungen. Das passt hervorragend hierher. Nicht immer diese Frage, wo kommt das Korn her, wo kommt das Mehl her, wo kommt das Wachsen her? Und wir haben es auch in dem allerersten Lied vorhin gesungen, in diesen berühmten Zeilen von Matthias Claudius, dem großen Dichter aus dem 18. Jahrhundert. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Höchsten Hand, liegt nicht in unserer Hand. Wir pflügen, wir streuen, aber alle gute Gabe kommt von Gott, dem Herrn, wenn sie kommt. Wir sind angewiesen. Und die derbere Version dieses Liedes wurde in der ehemaligen DDR von den Christen gedichtet. Ich weiß nicht, viele von Ihnen werden das noch kennen, die Propaganda der Kommunisten, die sagten, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und die Christen in der DDR haben dagegen gedichtet, ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Es ist ja dann auch gekommen. Und das Erntedankfest erinnert an diese Abhängigkeit, in der wir als Menschen leben. von Gott und an die Aufforderung, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn für alles Gute, was er dir geschenkt hat. Aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur die Aufforderung zum Danken, die haben wir auch immer wieder nötig, weil vieles so selbstverständlich uns erscheint, was gar nicht selbstverständlich ist. Es ist da auch diese stille Erinnerung, die in diesem Gleichnis liegt, uns selbst zu überprüfen. Wie gehe ich mit der Ernte meines Lebens um? Was ist das überhaupt für eine Ernte, die ich einbringen werde? Und wir sollen überprüfen, welche Ernte herauskommt, und das wird sich entscheidend davon abhängig machen, was ich sähe und wo ich sähe und wie ich sähe. Du kannst säen, was du willst, aber ernten wirst du, was du gesät hast. Und darum stellt uns dieses Gleichnis zuerst mal eine Aufgabe. Das ist der erste Punkt, die Aufgabe richtig investieren. Also wenn Sie mitschreiben wollen, erstens die Aufgabe richtig investieren. Ich habe nur dieses eine Leben. Und die Frage ist, wofür will ich dieses eine Leben einsetzen? Wofür will ich es investieren? Auf den ersten Blick kann man das Gleichnis auch missverstehen, so wie der Evangelische Bauernverband in Württemberg vor einigen Jahren. Die haben sich darüber beschwert, dass das am Erntedanksonntag Predigttext ist, dieses Gleichnis, und haben gesagt, das Bild eines Bauern, das darin dargestellt wird, schlägt unseren Landwirten, die am Erntedank-Gottesdienst teilnehmen, mitten ins Gesicht. In einer Zeit, in der viele Landwirte ohnehin schon große Zukunftssorgen haben, darf nicht mit solchen beleidigenden Aussagen gegen die Bauern operiert werden. Ich denke, es ist ein großes Missverständnis, denn Jesus geht es ja nicht um die Landwirtschaft. Es gibt in der Bibel auch viele positive Beispiele für Landwirtschaft und Landwirte. Sondern der reiche Kornbauer ist ein Beispiel für eine Haltung, die in jedem Menschen stecken kann. Darum geht's doch. Das Problem des Bauern ist doch nicht in erster Linie, wie er mit seiner Ernte umgeht, sondern wie er mit seinem Leben umgeht. Das ist das Problem. Also das ist keine Bauernschelte, sondern Sie könnten mit ganz leichter Abwandlung dieses Gleichnis genauso über einen Pastor erzählen oder über einen Manager oder einen Rentner oder einen Schaffner oder eine Lehrerin oder eine Hausfrau oder einen Fliesenleger oder was auch immer. Zum Pastor könnte man vielleicht sagen, ein Mann hatte einen großen Terminkalender und sagte zu sich selbst, jetzt sind alle Termine eingeschrieben, aber noch die Tagung X und die Konferenz Y und die Sitzung Z müssen noch untergebracht werden. Wie mache ich das? Und er kaufte sich einen größeren Terminkalender mit Einteilungseinheiten auch noch für die Nachtstunden. Und er sagte, jetzt sei ruhig, liebe Seele, du hast alles gut geplant. Und je weniger er versäumte, umso mehr stieg er im Ansehen der Leute, wurde auch noch in den Ausschuss Q und in den Verband Y gewählt. Vorsitzender stand auf seinem Stempel. Doch eines Tages sagte Gott zu ihm, du Narr, diese Nacht stehst du auf meinem Terminkalender. Also es geht nicht um Bauern, es geht um jeden von uns an dem Punkt, wo er steht, wo er investiert, wo er plant, wo er handelt, wo er entscheidet. Und als Jesus dieses Gleichnis erzählt, da geht es ihm also auch nicht nur um unsere Scheunen. Es geht ihm nicht nur um unseren Besitz. Es geht ihm nicht um unsere Karrieren, um unsere Aktien, um unsere Renten, um unser Häuschen, um unseren guten Ruf, sondern es geht ums Ganze. Und deswegen schauen Sie, wie das hier in Vers 20 steht. Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist der Punkt. Deine Seele, das ist ein Synonym, ein anderer Ausdruck für dein Herz, dein Leben, was du bist, deine Identität, deine kostbare, einmalige Existenz. Darum geht es. Das ist keine Eintagsfliege, das ist von Gott auf Ewigkeit angelegt, wer du bist. Du bist kein Nobody in den Augen Gottes. Die Scheunen sind irgendwann weg, die Seele aber nicht. Und was wird dann? Das ist die Frage. Und wissen Sie, in dem Moment, wo die Scheune brennt, ist vergleichsweise unerheblich, was da alles noch drin liegt in der Scheune. In dem Moment, als die Concorde brannte, da war es für die Leute absolut unwichtig, was bei ihnen zu Hause in ihren Häusern noch stand und auf ihren Bankkonten noch lag. Ich kenne nicht Ihren Gehaltszettel oder Ihren Rentenbescheid, geht mich auch nichts an. Und trotzdem weiß ich, was bei jedem von Ihnen das größte Kapital ist, das Sie besitzen. Das ist Ihr Leben. Das ist Ihre unverwechselbare Existenz. Das sind Sie. Und wenn das weg wäre, wäre alles andere auch weg. Und wenn das scheiterte, wäre alles andere auch gescheitert. Und darum erinnert uns Jesus mit diesem Gleichnis an diese wichtige Aufgabe. Du musst richtig investieren. Wo legst du das Kapital deines Lebens an? Wie investierst du in deine Zukunft? Und Jesus macht deutlich, es gibt letztlich nur zwei Konzerne, zwei Banken, wenn ich das so im Bild sagen darf, bei denen du das Kapital deines Lebens investieren kannst. Entweder sie investieren in die vergänglichen Dinge dieser Welt oder in das unvergängliche Leben bei Gott. Das ist letztlich die einzige Alternative, vor der wir stehen. Man könnte auch sagen, entweder wir investieren in die Diesseits GmbH und das ist wirklich nur eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, oder wir investieren in die Ewigkeits AG. Und zwischen den beiden müssen wir uns entscheiden. Ja, das sonstige Vermögen können Sie splitten, aber bei Ihrem größten Kapital können Sie nicht splitten. Der Landwirt hat sich klar entschieden. Er hat sich entschieden für die Diesseits GmbH. Ich will sagen zu meiner Seele, Vers 19, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Das ist seine Entscheidung. Damit ist er zufrieden. Das ist seine Priorität. Und es scheint ihm egal zu sein, dass das nur eine GmbH ist. Er fühlt sich pudelwohl. Er fühlt sich absolut sicher dabei. Er verlässt sich ganz auf sich selbst und er glaubt, dass das ausreicht. Sie merken, wie oft er hier ich sagt, ne? Vers 17. Ich, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will sagen zu meiner Seele, und er, ne, er ist da ganz im Selbstgespräch, ich will sagen zu meiner Seele, da muss mir kein anderer reinreden, ich. Und wissen Sie, hier wird deutlich, sein Reichtum, sein Erfolg, das war nicht das Problem für diesen Mann. Das war nicht das Problem. Sondern, dass er sich darauf verlassen hat, dass er das für seine ausreichende Sicherheit gehalten hat, dass er darin seinen Sinn gesehen hat, dass er daran sein Leben gewissermaßen festgemacht hat. Das war das Problem. Und dass er darauf vertraut hat und dass er nicht in angemessener Weise Gott mit im Blick hatte. Und weil er mit Gott nicht angemessen umging, ging er dann auch mit seinem Besitz irgendwann nicht mehr angemessen um. Das war das Problem. Manche Leute haben dieses Gleichnis so verstanden, dass sie sagten, ja, Gott gönnt dem Bauern seinen Reichtum nicht. Aber das ist absolut falsch. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Angst in vielen Menschen drinsteckt, so als ob Gott der große Spielverderber wäre, der ihnen ihr irdisches Glück nicht gönnt. Ihr Geld, ihren schönen Urlaub, ihre glückliche Ehe. Als ob Gott so der ewige Spielverderber und Reinreder wäre. Da sagen sie, da siehst du es wieder, kaum ist der Kornbauer erfolgreich, kaum geht bei dem so richtig die Post ab, haut Gott dazwischen. Das ist ein absolut falscher Eindruck. Jesus hat keinen einzigen Reichen wegen seines Reichtums abgewiesen. Können Sie in der Bibel sehen. Er hat keinen Erfolgreichen wegen seines Erfolgs verdammt. Die Bibel eignet sich überhaupt nicht als Handbuch für den Klassenkampf. Hiob war sehr reich, Abraham war sehr reich. Im Neuen Testament Lydia, eine der ersten Christinnen in Europa, hatte wahrscheinlich eine eigene kleine Firma. Die Jünger waren als Fischer auch eher kleine selbstständige Betriebe und nicht unbedingt das Proletariat der damaligen Zeit. Also die Bibel hat kein Problem mit Geld. Allerdings gibt es im Neuen Testament, auch im Alten, einige Beispiele dafür, dass Leute mit ihrem Reichtum nicht richtig umgehen konnten. Das war das Problem. Ja, vielleicht, weil wir uns vom Geld besonders schnell packen lassen, weil uns das irgendwie fasziniert, weil das so eine täuschende Wirkung hat, dass es uns glauben lässt, wenn wir genug davon hätten, dann wären unsere Probleme gelöst. Und so ist es ja nicht. Fragen Sie mal die Leute, die Geld haben, die werden Ihnen das bescheinigen. Nicht umsonst sagt aber der Volksmund, beim Geld hört die Freundschaft auf. Es hat eine besondere Sogwirkung offensichtlich. Und wie viele Familien etwa haben sich zerstritten über ein Erbe? Also Geld ist nicht schmutzig, aber die Bibel sagt, unser Herz ist das Problem. Unser Herz ist schmutzig. Unser Herz ist gefährdet, mit dem Geld falsch umzugehen. Das ist unser Problem. Und Jesus erinnert an dieses Hauptproblem des Herzens in Vers 19, wenn er sagt, die Seele, ne? Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mutes. Sei guten Mutes. Worauf setzen Sie Ihr Vertrauen? Ich frage nochmal, wenn es um die Sicherheit für Ihre Zukunft geht, wenn Sie das jetzt ganz ehrlich für sich im Stillen beantworten müssten, worauf bauen Sie? Und Jesus sagt, wir stehen vor der Aufgabe, richtig zu investieren. Was ist Ihr Vorrat für viele Jahre? Warum glauben Sie, in Ruhe essen und trinken und Ihr Leben genießen zu können? Weil Sie eine gesunde Lebensweise pflegen, weil Sie regelmäßig joggen, weil Sie sich richtig versichert haben, weil Sie einen guten Freundeskreis, den Ihren, nennen können, weil Sie in einer intakten Familie leben, weil Sie Lebensklugheit gewonnen haben, weil Sie Selbstdisziplin beherrschen, weil Sie Erfahrung haben, weil es schon irgendwie das Glück gut mit Ihnen meinen wird, da es ja bisher immer so war. Worauf setzen Sie Ihr Vertrauen? Es ist letztlich egal, worauf Sie es setzen, wenn Sie es nicht auf Gott setzen. Jesus hätte dieses Gleichnis auch anders erzählen können. Er hätte sagen können, es war ein sportlicher Mensch, der hatte immer gut trainiert, der hatte beste Kondition, seine Gewichtswerte waren optimal, sein Cholesterinspiegel vorbildlich. Und er sagte sich, jetzt habe ich Ruhe und Sicherheit. So erreiche ich ein hohes Alter und kann mir Genuss und gutes Essen bis in viele Jahre noch leisten. Verstehen Sie, wie auch immer wir unser Leben im Einzelnen gestalten, das will Jesus hier sagen. Die Ernte meines Lebens entscheidet sich an der Frage, ob ich richtig investiere. Ob ich bei Gott investiere. Und darum müssen wir jetzt nach der Aufgabe zweitens über das Problem sprechen. Also erstens die Aufgabe, richtig investieren. Zweitens das Problem, arm an der falschen Stelle. Das ist der zweite Punkt. Arm an der falschen Stelle. Sie fragen jetzt wahrscheinlich, kann man auch arm an der richtigen Stelle sein? Das müssen wir nochmal sehen. Aber jedenfalls zweitens das Problem, arm an der falschen Stelle. Vers 21. Jesus sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott, ist arm bei Gott. Also wer die Ernte ohne den Schöpfer macht, steht am Ende mit leeren Händen da. Das will Jesus sagen. Wenn du die Ernte ohne den Schöpfer machst, kannst du zwischenzeitlich noch so erfolgreich sein. Aber du stehst am Ende mit leeren Händen da. Wer auf die Diesseits GmbH setzt, verkalkuliert sich. Und das Problem des Bauern war ja nicht, dass er zu reich war. Das war nicht sein Problem. Sondern das Problem war, dass er an der entscheidenden Stelle zu arm war. Seine Armut war sein Problem, nicht sein Reichtum. Weil er nämlich sein größtes Kapital beim falschen Konzern angelegt hatte. Wohlgemerkt, es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles verkehrt, was dieser Mann getan hat. Eigentlich handelt er ja sehr vernünftig. Auch Leute, die die Ernte ihres Lebens ohne Gott einbringen wollen, können bestimmte Bereiche ihres Lebens ausgesprochen vernünftig und sinnvoll gestalten. Die können mit ihrem Geld gut umgehen. Die können ihre Karriere solide planen. Es war nicht alles falsch. Der Mann kalkuliert messerscharf. Er macht erstmal eine Bestandsaufnahme. Er sieht auf die Mordsernte, die draußen auf den Halmen heranreift. Er hat das alles offensichtlich gut organisiert. Er hat die Sache im Griff. Er ist kein Verschwender. Er lässt nichts verderben. Er investiert in die Zukunft. Er ist bereit, bestimmte Dinge auch zu verändern auf seinem Hof. Er ist kein Sklave seiner Arbeit. Er kann sich freuen über das, was da wächst. Er kann das auch genießen. Er verrechnet sich nur an einer einzigen Stelle. Er berechnet alles mit ein, nur einen berechnet er nicht mit ein, Gott. Das ist sein Problem. Verstehen Sie, der kommt bei seinen Überlegungen überhaupt nicht vor. Der Kornbauer, der übersieht, dass es Gott ist, der ihm das Leben gab. Der übersieht, dass es Gott ist, der ihm die Gesundheit erhielt. Dass es Gott ist, der ihm den Kopf zum Denken frei machte. Der ihm die Intelligenz gab, die Hände zum Arbeiten, der das Korn reifen ließ. Das hat er alles nicht im Blick. Überhaupt nicht. Und darum ist er an dieser Stelle sehr blind. Es kommt kein Dank über seinen Lippen. Und auch kein Gedanke daran, dass Gott ihn liebt und dass Gott sich nach ihm sehnt und dass Gott etwas mit seinem Leben zu tun haben will. Weil Gott ihn ja geschaffen hat, weil Gott ihm ja das Leben geschenkt hat. Das kommt bei ihm überhaupt nicht in den Blick. Der sieht nur sich. Ich rede mit mir, ich denke es mir so. Und so scharfsinnig er ist, so kurzsichtig ist er auch. Auf den ersten Blick ist das sehr rational, was der Mann tut. Aber auf den zweiten ist es einfach nur naiv. Denn er sah nicht auf das Ende. Ja, er plant und rechnet, als würde er ewig da leben auf seinem Hof. Er plant und rechnet, als könnte er seine Scheunen mit hinübernehmen in die Ewigkeit. So plant er. Und während die Zeitgenossen ihm vielleicht einen Doktorhut für Betriebswirtschaft aufsetzen, setzt Jesus ihm die Narrenkappe auf und sagt, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Heute Nacht schon wird Bilanz gezogen. Heute Nacht stehst du vor Gott. Und was ist dann? Du hast umsonst geackert. Du hast umsonst geplant. Dein Geld wird anderen gehören, wenn du gehst. Manfred Siebald hat dieses Lied geschrieben. Was nehmen wir denn mit von allen Schätzen dieses Lebens? Im letzten Hemde sieht man nach den Taschen doch vergebens. Wenn edle Steine an uns funkeln, doch unsere Herzen drohen, sich langsam zu verlieren im Dunkeln. Was haben wir davon? Was nehmen wir denn mit? Verstehen Sie, das ist das Problem. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und deswegen sagt Gott zu diesem Mann, du Narr. Und ich bin überzeugt, Gott sagt es voller Schmerz. Gott sagt es nicht, ha, du Narr, selber schuld, dass du dein Leben an die Wand fährst. Sondern Gott sagt es voller Schmerz, ich wollte dich doch beschenken. Ich habe dich doch immer wieder daran erinnert, wie sehr du mich brauchst. Ich habe dir doch mein Anlageangebot auf den Schreibtisch gelegt. Ewigkeits-AG, sichere Kapitalanlage, kein Splitting möglich. Ich habe dich doch gerufen. Ich habe dich gerufen, wenn du nachts nicht schlafen konntest und dein Gewissen dich weckte. Ich habe dich gerufen in deinen starken Momenten, wo du dir geleistet hast, über den Sinn deines Lebens nachzudenken. Aber du hast immer wieder abgelenkt. Warum hast du dein Leben denn verschlossen vor mir? Warum hast du mich, den, der dir alles gegeben hat, der dich so reich beschenkt hat, warum hast du mich links liegen gelassen? Warum hast du mich nicht dein Leben bestimmen lassen? Warum hast du mich nicht dein Leben führen lassen und beschlagnahmen lassen mit meiner Liebe? Warum nicht? Warum bist du so blind gewesen für das nahende Ende? Warum hast du dich packen lassen von lauter Sachen, die nicht über das Grab hinausreichen und die dir von heute auf morgen aus den Händen gleiten können? Warum, warum, warum? Dein Garten, dein Haus, deine Arbeit, dein Hobby, deine Freunde, deine CD-Sammlung, dein Schmuck, deine 1000 Reisen. Alles schön und gut. Aber warum hast du dich taub gestellt, als ich dich rief? Verstehen Sie, dieser Mann bildete sich ein, er hätte seine Zukunft perfekt abgesichert. Perfekt. Ich habe großen Vorrat für viele Jahre, sagt er in Vers 19. Und was sagt Gott ihm in Vers 20? Diese Nacht. Er sagt viele, viele Jahre. Und Gott sagt, stopp, diese Nacht. Die Nacht, wann Gott uns ruft, kennen wir nicht, keiner von uns. Das ist das Problem, er ist arm an der falschen Stelle, arm bei Gott. Er scheitert an diesem folgenschweren Irrtum, er täuscht sich, was die Haltbarkeit seiner Schätze angeht. Das ist sein Problem. Er lebt so, als würden diese vergänglichen Dinge ewig halten, ewig bleiben. Und wie das mit der Haltbarkeit ist, das wissen wir ja. Ne? Jesus hat es in Matthäus 6 gesagt, Herr Donder hat diesen Bibeltext vorhin vorgelesen, dass wir unsere Schätze im Himmel sammeln sollen, Matthäus 6, und nicht dort, wo die Motten und der Rost sie auffressen, sondern wir sollen unsere Schätze dort sammeln, wo die Motten und der Rost nicht rankommen. Das ist rational, das ist vernünftig, das ist weitsichtig. Im Grunde genommen lassen sich alle unsere Schätze in zwei Gruppen einteilen. Und der Unterschied zwischen beiden Gruppen liegt im Haltbarkeitsdatum. Die einen Schätze werden von Motten und Rost zerfressen. Überlegen Sie mal, welche Schätze Ihres Lebens das sein können. Und die anderen Schätze werden von Motten und Rost nicht zerfressen. Und das hängt zusammen mit Ihrem Aufbewahrungsort. Also Gruppe A, das sind gewissermaßen die Schätze des Kornbauers, die Schätze hier auf Erden. Und von denen sagt Jesus, die Motten und der Rost fressen alles auf, früher oder später. Wollkleider galten damals als Zeichen für besonderen Reichtum, aber die Motten waren stärker. Münzen, Metalle waren so etwas wie unsere Wertpapiere, unsere Geldanlagen, unsere Aktien, unsere Konten. Aber früher oder später fielen die Münzen und Metalle dem Rost zum Opfer. Motten und Rost fressen alles, früher oder später. Der Zahn der Zeit nagt alles kaputt. Und Jesus will sagen, alle Schätze, die diese Erde dir bietet, sind vergänglich. Auf all diesen Schätzen steht ein unsichtbares Haltbarkeitsdatum, das irgendwann, irgendwann überschritten und abgelaufen ist. Und dann ist es nicht mehr genießbar. Geld, Wohlstand, Schönheit, Bildung, Gesundheit, Ruhm, Familie, alles. Wir können alles eine Zeit lang genießen. Und das ist auch gut, wir sollen es auch genießen. Wir sollen uns daran erfreuen. Gott schenkt es uns ja auch deswegen. Es ist auch ein Hinweis auf seine Liebe, mit der er uns beschenkt. Aber an allem nagt der Zahn der Zeit. Alles ist gefährdet durch die Diebe. Inflation, Krankheit, menschliche Untreue, was es auch sei. Und selbst, liebe Leute, selbst was wir bis zum 90. Geburtstag zusammenhalten können, selbst das wird uns spätestens vom letzten großen Dieb weggenommen. Und das ist der Tod. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Also das sind die vergänglichen Schätze. Und dann redet Jesus von diesen unvergänglichen Schätzen. Die haben eine viel bessere Qualität. Die sind nicht verderblich. Die haben kein Haltbarkeitsdatum. Das ist das Wunderbare. Nicht mal die Diebe können sie uns wegnehmen. Und das sind die Schätze im Himmel. Das ist all das, was wir bei Gott haben. Das hat alles mit Gott zu tun. Diese Schätze kann man jetzt noch nicht sehen. Klar, dein Verhältnis zu Gott kann man jetzt noch nicht sehen. Dass er dir deine Sünde vergibt, das kann man jetzt noch nicht sehen. Aber es ist real. Es ist da, dass er auf dich aufpasst, dass er für dich sorgt, dass er deine Gebete erhört. Das ist kostbarer als alles andere. Und das ist nicht kaputt zu kriegen. Und das ist ganz wirklich. Wissen Sie, es gibt Leute, die halten sich für nüchtern, wenn sie Gott und den Himmel aus ihren Überlegungen ausschließen. Dann halten sie sich besonders für nüchtern. So wie jene Wissenschaftlerin. Ihr Kollege war ein bekannter Genforscher, der sich mit Fruchtfliegen befasste, also mit Drosophila. Und er war außerdem ein überzeugter Christ und hielt immer wieder Vorträge über den christlichen Glauben. Als seine Kollegin das mitkriegte, da sagte sie entsetzt zu einem anderen Kollegen, stellen Sie sich vor, der lässt die Arbeit mit den Drosophila im Stich und widmet sich Gott. So eine Zeitverschwendung. Also die Fruchtfliegenforschung in allen Ehren. Aber wer sie für wichtiger hält als die Frage nach Gott und nach der Ewigkeit, der beweist doch eine erstaunliche Naivität. Das ist weltfremd. Liebe Leute, das ist schlichtweg weltfremd. Zu sagen, Drosophila ist wichtiger als Gott. Wenn es drauf ankommt, kann Drosophila mir auch nicht mehr helfen. Und Jesus macht deutlich, dieser Bauer, der steht nicht für sich allein, sondern ist Ihnen das aufgefallen? Jesus sagt, so geht es jedem in Vers 21. So geht es jedem. Also so geht es dem, der sich Schätze sammelt. Und das kann man übersetzen mit, so geht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Das heißt, hier sind wir längst schon alle mit im Blick. Jesus ist schon längst nicht mehr beim reichen Kornbauern bei diesem Bild, sondern ist schon längst bei Ihnen und bei mir. Und darum müssen wir zum Schluss hören, wie kommt man an diese Schätze ran? Wie kann ich mein Leben bei der Ewigkeits-AG festmachen? Wie kann ich bestehen, wenn Gott einmal Rechenschaft verlangt von meinem Leben? Also wir hatten gesehen, erstens die Aufgabe, richtig investieren, Ewigkeits-AG. Zweitens das Problem, arm an der falschen Stelle. Nämlich dort, wo wir bei Gott reich sein sollten, da sind wir arm. Mögen wir sonst reich sein, wie wir wollen. Und vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, in diesem Vers 21, da nennt Jesus nicht nur das Problem, sondern er nennt indirekt auch die Lösung. Er sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und darin steckt drittens die Lösung. Reich bei Gott. Reich bei Gott. Das ist die Lösung. Das ist die Sicherheit. Das ist die Zukunft. Und Jesus legt die Messlatte hier sehr hoch, wie Sie gemerkt haben. Jesus sagt nicht, und vergisst Gott nicht oder so. Sein Problem ist, dass er Gott vergessen hat. Und er müsste jetzt Gott etwas mehr in sein Leben einbeziehen. Er müsste ab und zu mal Danke sagen, er müsste einmal im Jahr zum Erntedankfest kommen und dann geht die Sache schon klar, dann wird es besser mit ihm. Nein, Jesus sagt, wir sollen reich sein bei Gott. Wir sollen intensiv mit ihm verbunden sein. Wir sollen gut bei Gott dastehen. Wir sollen so leben, dass er Freude hat an unserem Leben. Zu seinem Wohlgefallen leben, wie die Bibel das auch nennt. Wir sollen seine Kinder sein. Wir sollen mit unserem ganzen Leben ihm gehören. Reich bei Gott. Nun müssen wir konkreter fragen, wie sieht dieser Reichtum aus? Wonach sollen wir uns ausstrecken? Jesus hat das wenige Verse nach unserem Predigttext gesagt. In Lukas 12, Vers 31, also nur wenige Verse weiter, da sagt er, trachtet nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Sorgt dafür, dass dein Leben mit Gott ins Reine kommt, dass du bei ihm zu Hause bist. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, das hat eine Zukunftsseite, der Himmel, das ewige Leben, das dir keiner nehmen kann. Aber das hat auch einen gegenwärtigen Aspekt, dass du in seiner Nähe lebst, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Dass du weißt, wenn du morgen Angst hast vor dem Gespräch mit deinem Chef, dann ist er da und du kannst beten. Und er bringt dich da durch. Und wenn du übermorgen nicht weißt, wie du die Rechnung für deine Wohnung bezahlen sollst, dann ist er da und du kannst ihm das sagen. Und er lässt dich nicht im Stich. Das hat einen Gegenwartsaspekt. Er will dein Leben führen. Er will dir helfen, dass du den richtigen Lebenspartner für dein Leben findest, die richtige Frau, den richtigen Mann. Er will dir helfen, dass du deine Angst endlich unter die Füße bekommst, die dich quält und die dir manchmal den Schlaf raubt. Er will dir deine 1000 Fragen klären, mit denen du alleine nicht fertig wirst und wo du immer wieder gute Ratschläge bekommen hast und nie hat es wirklich langfristig geholfen. Reich bei Gott, er will dein Leben führen. Er will, dass du ganz bei ihm bist, sein Kind. Und die Frage ist, wie komme ich in Gottes Reich rein? Wie komme ich an diesen Reichtum ran? Wie geht das in meinen Besitz über? Was kann ich dafür geben, dass ich das kriege? Gute Taten? Einen moralischen Lebenswandel? Ein religiöses Interesse? Werde ich dadurch reich bei Gott? Eine hohe Ernte Dankspende? Wir sammeln ja noch nach der Predigt. Wer ist das vielleicht? Wer in die Bibel reinsieht, der begegnet auf Schritt und Tritt solchen Leuten, die diesem Irrtum erlegen waren. Die glaubten, sie könnten durch ihre guten Taten Gott gnädig stimmen. Die hatten einen super moralischen Lebenswandel teilweise. Sie hatten nicht nur religiöses Interesse, sie hatten teilweise sogar richtig religiösen Eifer. Und die Bibel macht deutlich, es hat alles nicht gereicht. Jesus sagt, das ist alles gut gemeint, aber es reicht nicht, um reich zu werden bei Gott. Was ist die Lösung? Jesus hat es selbst gesagt in der Bergpredigt. In Matthäus 5, Vers 3, da hat er gesagt, selig sind die geistlich Armen, denn denen gehört das Himmelreich. Die sind wirklich reich, die sind wirklich sicher, die geistlich Armen. Also wir müssen an der richtigen Stelle arm werden, dann sind wir reich bei Gott. Und was heißt das nun? Arm werden, geistlich arm. Da redet Jesus von Leuten, nicht die einen schlechten Intelligenzquotienten haben. Das ist hier überhaupt nicht im Blick, darum geht es gar nicht. Geistliche Armut meint nicht geistige Armut. Das muss man sehr deutlich unterscheiden. Es bedarf also einer besonderen Form von Armut, mit der du reich wirst bei Gott. Geistlich arm, das heißt, dass du vor Gott deinen Bankrott erklärst. Geistlich arm, das heißt, dass du zugibst, du stehst vor Gott mit leeren Händen da. Du brauchst seine Vergebung. Du gibst zu, dass du ihm so viel schuldig geblieben bist. An Liebe, an Anbetung, an Zeit, an Gehorsam, an Dienst. Wir haben unserem Schöpfer so viel verweigert. Er hat uns alles geschenkt. Er hat einen Anspruch an unser ganzes Leben. Und wir haben seine Liebe so oft mit Füßen getreten. Und das zuzugeben und zu sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung, das bedeutet, arm zu werden vor Gott. Herr, ich kann nicht selber mich in den Himmel einkaufen. Ich kann nicht selber mich reich machen. Ich brauche dich. Das zuzugeben, das bedeutet, reich zu werden bei Gott. Und dann Gottes Lösung annehmen, und das ist Jesus. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Jesus hat alles bezahlt. Er ist am Kreuz damals gestorben, um die Strafe auf sich zu nehmen, die du und die ich eigentlich verdient hätten. Da hat er bezahlt, da hat er gebüßt, da hat er die Sache bereinigt. Und jetzt sagt Gott, wenn du das akzeptierst, wenn du die Bezahlung akzeptierst, die Jesus für dich geleistet hat, mit seinem Leben, mit seinem Tod am Kreuz und die er dann beglaubigt hat, dadurch, dass er auferstanden ist von den Toten, da hat er das Siegel draufgesetzt, es ist wirklich wahr. Wenn du das für dich annimmst, wenn du so zu Jesus kommst, dann bist du reich. Dann bist du Gottes Kind. dann liegt dein Leben in seiner Hand und dann kann dir das niemand mehr wegnehmen. Dann kann dich niemand mehr von Gott trennen. Dann kann dich niemand mehr aus dem Himmel rauswerfen. Dann kannst du morgen sterben und bist auf alles vorbereitet und wirst eine reiche Ernte deines Lebens für ewig einfahren, weil Gott dich zu seinem Kind erklärt hat und weil er dich sogar mit dabei sein lässt in seinem Reich. Mit allen Ehren, die er einem Kind schenkt. Der Apostel Paulus hat das mal so ausgedrückt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, da sagt er, Christus, obwohl er reich ist, wurde arm um unsertwillen. Und wie geht's weiter? Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Reich bei Gott. Das ist es, verstehen Sie? Christus wurde arm, er hat alles gegeben. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er hat sich verhöhnen lassen, er hat sich verspotten lassen für uns. Damit wir durch seine Armut reich würden. Damit das, was er am Kreuz bezahlt für unsere Schuld, unser Reichtum wird. Das heißt Christ werden. Das heißt sein Leben für immer bei dem lebendigen Gott in Sicherheit bringen. Allein so werde ich reich bei Gott, dass ich seine Lösung für mein Armutsproblem annehme. Dass ich sage, Herr, ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin. Ich gebe zu, dass ich dir so viel schuldig geblieben bin. Ich gebe zu, dass ich dich links liegen gelassen habe. Ich gebe das alles zu. Und ich weiß, dass es falsch war. Und es tut mir leid. Ich habe das bisher noch nicht so gesehen, ich habe das bisher noch nicht so erkannt, aber ich sehe es jetzt und es tut mir leid. Und ich danke dir, Jesus, dass du das Problem gelöst hast für mich. Dass du arm geworden bist, dass du dich hast ans Kreuz nageln lassen, damit ich reich werden darf. Und wissen Sie, dann bin ich vorbereitet. Dann bin ich vorbereitet, wenn Gott heute Nacht meine Seele von mir fordern sollte. Denn dann werde ich nicht mehr alleine vor Gott erscheinen, sondern, wissen Sie, ich werde neben Jesus stehen. Und Sie werden neben Jesus stehen, wenn Ihr Leben ihm gehört. Und Jesus wird sagen, der gehört zu mir. Die gehört zu mir. Er hat mir geglaubt. Er hat das, was ich am Kreuz so hart erkämpft habe, für sich persönlich angenommen. Und er hat sein Leben wirklich gebunden an mich und seine ganze Abhängigkeit von mir zugegeben. Wissen Sie, der reiche Bauer, der meinte, dies alles nicht nötig zu haben. Das war sein Problem. Der hat diese Dimension völlig ausgeblendet. Das war seine Blindheit. Der dachte, ich kann meine Zukunft auch so sicherstellen. Die Ernte meines Lebens habe ich jetzt eingefahren in diesem super Erntejahr. Es ist alles gelaufen. Die Aktien werfen von selbst ihren Ertrag ab, Jahr für Jahr. Die Rente des Beamten ist wunderbar gesichert. Und komme, was da wolle, es wird nichts mehr passieren. Und er merkte nicht, wie arm er wirklich dastand bei Gott. Wie sehr er Hilfe gebraucht hätte. Und vor allem, dass diese Hilfe ja da war. Verstehen Sie, sie war ja da. Er hätte ja rufen können. Gott wollte es ihm ja geben. Aber er hat es einfach links liegen gelassen. Und als dann sein letzter Tag kam, da war er verloren. Und damit komme ich zum Schluss noch einmal zurück zur Concorde in Paris. Wir hatten gesagt, dass es den Passagieren dort ähnlich ging wie dem Landwirt. Völlig unvorbereitet traf sie das Unheil von einer Sekunde auf die andere. Wir müssen das differenzierter sagen. Es traf nur die, die nicht reich waren bei Gott. Es traf nur die, die nicht vorbereitet waren darauf, in 2 Minuten vor Gottes Thron zu treten. Die anderen, deren Leben Gott gehörte, traf es nicht, so wie den Kornbauern. Und darum die Frage, wenn Sie an Bord gewesen wären, damals im Juni 2000, am Flughafen Charles de Gaulle, an Bord dieser Concorde, wären Sie vorbereitet gewesen? Sie können das heute klären. Und deshalb schließe ich mit einem anderen Ereignis, das etliche Jahre vorher sich ebenfalls in Paris ereignet hat. Ein deutsches Ehepaar musste plötzlich mit dem Zug dorthin reisen, weil ihr Sohn Matthias einen schweren Unfall gehabt hatte und sie ihn allein dort lassen wollten. Und während sie noch unterwegs waren, starb Matthias in einem Pariser Krankenhaus. Diese Eltern waren bewusste Christen. Und bei der Trauerfeier, da wollte der Vater den verzweifelten Freunden seines Sohnes noch den festen Trost weitergeben, den er selbst in dieser Stunde bekommen hatte. Und er erzählte, wie er und seine Frau dann in Paris angekommen waren und wie sie vom Nordbahnhof mit der Metro dann zum Krankenhaus fahren wollten mit der Stadtbahn. Aber sie hatten keine Fahrkarten und sie hatten auch kein französisches Geld. Und was sollten sie nun machen? Die Schranken an der Metrostation blieben geschlossen. Sie kamen nicht durch. Sie kamen nicht rein in den Zug, der sie zum Krankenhaus bringen sollte, bis ein freundlicher Schaffner kam und ihnen zwei Fahrkarten, zwei Freikarten gewissermaßen schenkte und über die Metroschranken hinweg reichte. Und die steckten sie rein in den Automaten und da gingen die Schranken auf und die Eltern kamen ans Ziel ins Krankenhaus. Und bei der Trauerfeier, wenige Tage später, da hielt der Vater diese beiden Karten nochmal hoch und sagte zu den Freunden von Matthias: Ihr fragt, wo ist Tegi jetzt, wo ist Matthias? Wisst ihr, auch für den Eingang in Gottes Welt braucht man gültige Eintrittskarten. Das Portal zum ewigen Leben öffnet sich nicht automatisch. Aber kaufen kann man diese besonderen Karten nicht, weil man nicht die richtige Währung hat, so wie wir nicht die Franc hatten, um die Metrokarten zu kaufen. Weder unser Geld noch unsere Bravheit reicht dafür aus, weder unsere guten Worte noch unser soziales Engagement können das erkaufen. Aber diese Karten liegen bereit für den, der sie geschenkt haben will. Für den, der zugibt, dass er selber nicht bezahlen kann. Aber für den, der Gottes ausgestreckte Hand dankbar annimmt und sagt: Bitte, bitte, gib mir die Eintrittskarte. Und dann fuhr der Vater fort: Wisst ihr, auch diese Karten tragen eine Aufschrift, die sie gültig macht. Auf diesen Karten steht nicht Nordbahnhof, sondern jede Freikarte zur Welt Gottes wird gültig durch 5 Buchstaben, durch 2 Silben, durch ein einziges Wort: Jesus. Jesus öffnet jedem die Tür. Er hat für diese Freikarten Gottes mit seinem Leben bezahlt. Und wenn ihr euch diesem Jesus zuwendet, wenn ihr den kennenlernt, wenn ihr den anruft und wenn ihr dem euer Leben anvertraut, Jungs, dann werdet ihr auch einmal in seinen Himmel kommen. Dann wird er auch jetzt schon euer Herr werden. Und dann wird er euch sicher an das Ziel bringen, wo Matthias jetzt schon sein darf. Die Ernte ihres Lebens. Was wird am Ende eingefahren? Am Ende zählt nur das eine, dass sie reich sind bei Gott. Und der Einzige, der uns das schenken kann, ist Jesus Christus. Amen.